werden die Helden geboren. Wahnsinn! Was ein Handballspiel! Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.
Seine 9. Saison spielt Andi Schmid inzwischen schon bei den Rhein-Neckar-Löwen. Er ist das Gesicht dieses Vereins, hat alle nationalen Titel mit den Rhein-Neckar-Löwen gewonnen. Er ist eins der Gesichter der DKB-Handball-Bundesliga. Er war in den letzten Jahren der beste Spieler der HBL. Aber jetzt stellt euch mal vor, das wäre alles ganz anders gekommen. Andi Schmid wäre nach nur einem Jahr in Mannheim schon wieder weg gewesen und zurück in die Schweiz gegangen. Das wäre übrigens beinahe genau so passiert. Das ist nur eine von vielen Geschichten, die uns Andi Schmid erzählt hat. Damit herzlich willkommen zur 4. Ausgabe von Hand aufs Harz, der Handball-Podcast der DKB Handball-Bundesliga. Ich bin Schmieso oder Florian Schmidt-Sommerfeld, Sky-Kommentator. Ich kommentiere viel Handball auf Sky und quatsch mindestens genauso gerne hier bei Hand aufs Harz noch weiter mit meinen Gästen über Handball. In der heutigen Episode ist das, wie gesagt, Andi Schmid, der uns viel erzählt hat, wie er sich als Spielmacher bei den Rhein-Neckar-Löwen entwickelt hat, wie sich die Rhein-Neckar-Löwen entwickelt haben, seit er seit 2010 hier nach Deutschland gekommen ist. Wir haben natürlich auch über das Thema Überbelastung im Handball gesprochen. Da ist Andi Schmid einer der Top-Ansprechpartner, finde ich, zu dem leidigen Thema im Handball. Wir haben aber auch einfach übers Leben gequatscht. Warum bedeutet Andi Schmid die Familie so viel? Was für einen Einfluss wird das auf sein Leben nach der Karriere haben? Oder hat es vielleicht auch jetzt schon auf seine Karriere? Und er hat uns zum Beispiel auch erzählt, dass er manchmal ein, zwei alkoholische Getränke zu viel zu sich nimmt. So. Es ist wieder eine Menge drin in der heutigen Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Hand aufs Harz mit Andi Schmid. Ja, ich freue mich sehr auf Episode 4 von Hand aufs Harz und der Gast, den wir diesmal haben. Ich fange jetzt nicht wieder an mit den Titeln, die er alle gewonnen hat oder wie viele HBL-Spiele er hatte. Das weiß ich natürlich schon wieder nicht. Ich sage einfach nur, es ist der fünffache MVP der Liga. Andi Schmid, grüß dich.
Servus.
Fünffacher MVP, das ist natürlich das Erste, woran man bei dir denkt. Ich habe mal nachgeguckt, alle anderen haben das höchstens zweimal geschafft. Was bedeutet dir das, da so eine Ausnahmeerscheinung zu sein in unserer Liga?
Ja klar, also das ist schon speziell und auch macht mich auch stolz. Stolz macht mich vor allem, weil ich es über Jahre eigentlich geschafft habe, konstant zu spielen. Mhm. Ich weiß nicht, ob jeder MVP-Titel wirklich verdient war. Ich hatte auch wirklich Hänger in ein paar Saisons, aber ich habe schon geschafft, irgendwo die Konstanz reinzubringen und auch die Mannschaft zu führen. Aber das Schönste ist natürlich, dass daraus auch Titel entsprungen sind, dass wir da als Mannschaft, als Verein Titel gewinnen konnten. Und da konnte ich meinen Teil dazu beitragen. Das war das Wichtigste.
In welchem Jahr hätte ihn denn eher ein anderer verdient gehabt und wer?
Ja, ich finde es immer, das ist so schwierig zu sagen. Das sind so subjektive Meinungen. Das ist schwierig, dann wirklich den wertvollsten Spieler zu küren. Ja, es muss ja einer sein von den ersten drei Mannschaften, die irgendwas gewinnen. Ich finde auch, dass ein Tobias Karlsson von Flensburg ist für mich weltweit der beste Deckungsspieler. Mhm. Und er kommt ja eigentlich für so eine Auswahl gar nicht in Frage, weil er halt keine spektakulären Tore wirft oder weil er keine spektakulären Pässe gibt. Ja. Aber der ist genauso wertvoll, wie ich es für die Löwen bin.
Also er ist quasi dein Pendant in Sachen Abwehrarbeit. Du machst vorne alles und glänzt und er glänzt hinten.
Er ist schlecht im Angriff und ich bin schlecht in der Abwehr. So kann man es eigentlich zusammenfassen.
Ich würde ja eher das Positive nehmen. Ihr seid beide herausragend. Er in der Abwehr, du im Angriff. Aber man kann es auch so rum sagen. Du bist gerade erst frisch zurück. Ihr habt ja gegen TBV Lemgo gespielt. Mal wieder tut sich ein Favorit in Lemgo verdammt schwer. Ja, da wart ihr jetzt längst nicht die Ersten dieses Jahr. Was macht es so unangenehm, inzwischen da zu spielen? Ich meine, die hatten ja auch schwierige Zeiten zuletzt. Inzwischen scheinen sie wieder so gut zu sein, dass sie Spitzenteams ärgern können. Mit zwei Toren habt ihr gewonnen am Ende.
Ja, die haben konstant über die letzten Jahre eigentlich die gleichen Leute behalten. Ja, den gleichen Trainer, die haben ein gutes System, die haben eine richtig gute Heimhalle. Und wie du sagst, also da tut sich jede Mannschaft schwer. Wir haben es auch getan gestern, zum Glück gewonnen oder am Ende ein bisschen zu knapp, aber hatten wir auch ein bisschen Dusel. Mhm. Aber Lemgo, ja, das ist eine gute Adresse. Ich kann mich gut erinnern, als ich in der Schweiz noch gespielt habe, da war Lemgo das Maß aller Dinge. Mit, auch mit zwei Schweizern waren damals da und ja, die haben Tradition, die haben, wie gesagt, eine gute Heimhalle, hatten jetzt über die letzten Jahre die wichtigen Spieler halten können, mit Tim Sutton ein Ausnahmekönner, mittlerweile ein richtiger Führungsspieler, und deswegen ist es da wirklich schwierig zu spielen.
Spielt er deine Position? Kann der mal an dein Weltklasse-Maß ranreichen? Ist noch ein junger Kerl. Kann der mal so gut werden?
Ja, das denke ich schon. Also Tim hat alles, was man braucht, um ein Weltklasse-Spieler zu werden. Er hat vor allem auch einen Ehrgeiz. Er spielt in der richtigen Mannschaft, kann da Führungsqualitäten entwickeln. Und deswegen traue ich ihm das zu. Wir haben ihn hier bei den Löwen erlebt. Da war er vielleicht noch ein Tick zu jung. Aber wie er sich in den letzten 2-3 Jahren entwickelt hat, ist schon bemerkenswert. Und ja, the sky is the limit, sagt man.
Okay, also für den geht wirklich alles. Für dich, was mir im Kopf geblieben ist aus diesem Spiel, ist natürlich das letzte Tor. Hast du geworfen. Was geht dir durch den Kopf? Ist das noch was Besonderes, so ein Bundesligaspiel zu entscheiden mit dem letzten Treffer, den es gab in der Partie?
Das war nicht entscheidend. Also das war 10 Sekunden. Verschluss. Also
ja, aber wenn ihr den Ball verliert, kann Lemgo ausgleichen, ne?
Ja, also wenn ich da den Ball verworfen hätte, ich glaube nicht, dass Lemgo noch geschafft hätte, innerhalb von 5 Sekunden ein Tor zu machen. Also ich glaube, da war eine spielentscheidende Situation vorher, wo Andreas Palika einen wichtigen Ball hält im Gegenstoß. Also das schreibe ich mir jetzt nicht auf die Fahne, dass ich das Spiel entschieden hätte in Lemgo. Nee, so bin ich dann schon nicht.
Ja gut, da muss ich ein Spiel zurückgehen. Gegen Wetzlar hast du 11 Tore bei 13 Würfen gemacht. Das Spiel hast du den Löwen aber gewonnen.
Mitgewonnen, sage ich. Also ich möchte nicht da extrem demütig wirken, aber das ist, ja, wir sind im Mannschaftssport tätig, da braucht es eine gute Deckung, da braucht es einen guten Torhüter und da braucht es auch Leute, die Tore werfen. Und wenn es in einem Spiel gut läuft, und da lief es mir wirklich gut, dann ist es natürlich schön für mich, schön für die Mannschaft, aber ja, ich halte nicht so viel von dem, Spiele entscheiden oder nicht entscheiden, weil im Endeffekt, das spüren wir dieses Jahr extrem, dass man wirklich jedes Rädchen braucht, das ineinander greift. Sonst ist man einfach auf diesem Niveau nicht erfolgreich, und da ist die Luft halt einfach auch sehr dünn da oben, und deswegen braucht es da jeden, der mitzieht.
Wir haben in Folge 2 schon lange mit Olli Rogge darüber gesprochen. Ihr habt eine unfassbare Erfolgsgeschichte geschrieben mit 2 Meisterschaften. Dann gewinnt ihr endlich diesen Pokal, was irgendwie immer so ein bisschen euer Trauma war. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, seitdem sind die Löwen nicht mehr ganz, wie sie davor waren. Ihr habt die Meisterschaft dann noch hauchzart verspielt gegen Flensburg im letzten Jahr. Und dieses Jahr, ihr seid total gut dabei, aber letztes Jahr hat man ja immer nur Angst gehabt, wer kann den Löwen überhaupt Paroli bieten, so ungefähr. Dieses Jahr wart ihr eher schnell in der Verfolgerrolle. Was ist dieses Jahr ein bisschen anders als die letzten Jahre?
Das würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Also
wir haben viel Zeit.
Es gibt schon gewisse Sachen, die dieses Jahr halt nicht rund laufen. Und wir sind in die Saison gestartet mit einem Supercup-Titel gegen Flensburg. Haben wir relativ souverän gewonnen, ich glaube mit 7, 8 Toren. Dann die ersten 2, 3 Meisterschaftsspiele auch souverän bestritten. Und dann haben wir so einen Dämpfer gekriegt in Leipzig zu Hause, und dann hat sich das Ganze so ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt. Und es ist natürlich so, wie du gesagt hast, wir haben der Verein hat eine extreme Entwicklung genommen die letzten paar Jahre. Ich glaube, wir haben die letzten 6 Jahre wurden wir 4-mal Zweiter und 2-mal Meister, haben den Pokal gewonnen. Und ja, das hat sich ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber hier in der Region ist die Erwartungshaltung immens. Und das stört dieses Jahr ein bisschen. Die Erwartungshaltung ist, ich finde es okay, wenn man hohe Erwartungen hat. Das haben wir auch an uns selber. Aber irgendwo sind auch Grenzen. Und ich finde, dass man jetzt das Gefühl hat, dass die Löwen durch jede Meisterschaft durchmarschieren und alle Gegner aus der Halle fegen, dann ist man einfach fehl am Platz. Ich weiß noch, vor 6, 7 Jahren wurde dieser Verein belächelt, nur große Töne gespuckt und nichts gewonnen. Und jetzt hat man sich eigentlich genau in diese Richtung entwickelt, dass man mal die Klappe hält und mal einfach Handball spielt, und dann ist es auch gut gekommen. Und jetzt muss man aufpassen, dass man diesen Turnaround nicht wieder macht, dass man nicht wieder in die andere Richtung geht, weil wir haben kein Recht, dass wir jedes Jahr Meister werden, und wir haben auch kein Recht, dass wir jedes Jahr um den Titel mitspielen. Dafür sind andere Mannschaften wie Flensburg und Kiel einfach auch zu gut, und Magdeburg auch, und da drücken andere Mannschaften hervor. Und das muss man auch akzeptieren. Ich möchte nicht sagen, dass wir nicht Ansprüche haben, dass wir da vorne mitspielen möchten. Das haben wir, ganz klar. Aber diese diese ungesunde Erwartungshaltung auch von den Fans teilweise, muss ich auch sagen, tut uns nicht gut und tut dem Verein nicht gut und wird uns auch in Zukunft nicht gut tun, wenn das so bleibt.
Wie kriegst du das mit? Also sprechen die mit dir nach Spielen oder woher weißt du, dass die Fans zu viel erwarten?
Ja,
oder manche Fans zu viel erwarten?
Das ist nicht, ich möchte es nicht alle über den Kamm scheren und die Fans, die bezahlen Eintritt und die können auch Erwartungen haben. Ist nicht so, dass ich jetzt da mich beklagen möchte, aber klar, man ist ja auch in den sozialen Medien unterwegs und kann es auch mitlesen und man hört es ja auch und deswegen... Ja, wie ich gesagt habe, da sitzen Leute zu Hause und schauen sich das im Fernsehen an und es wird nur noch draufgehauen, wenn was schlecht läuft. Also die guten Meldungen, das ist ja generell so, das ist nicht nur im Sport so, dass die guten Meldungen eigentlich weniger Resonanz bewirken als negative Sachen. Und das ist, ja, geht meiner Meinung nach in die falsche Richtung und da müssen wir gegensteuern.
Und wie macht man das, gegensteuern?
Ja, dass man selber demütig mit der ganzen Sache umgeht, dass man auch irgendwo ein bisschen Dankbarkeit zeigt, was wir die letzten Jahre erleben durften. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir als Verein solche Titel feiern konnten. Und wir müssen ja beide Füße oder alle Füße, die wir in diesem Verein haben, am Boden halten und auch die Leute im Umfeld da mitziehen. Ich spreche jetzt nicht mal die Sponsoren an, ich glaube schon, dass die das gut einschätzen können. Aber ja, wenn man zu Hause gegen Minden gewinnt oder gegen Wetzlar gewinnt oder gegen Bergischen HC gewinnt, ist das keine Selbstverständlichkeit mehr, wie es vielleicht vor 4-5 Jahren der Fall war. Und wir haben ein bisschen verlernt, uns über diese Siege zu freuen und das ist gefährlich.
Weil die anderen so viel besser geworden sind oder warum ist das schwieriger, inzwischen solche Spiele zu gewinnen?
Ja, weil die anderen Mannschaften auch besser sind und weil die auch ihre Arbeit machen. Also die können sich auch besser auf uns vorbereiten. Wir haben vielleicht dann, wenn wir nicht einen optimalen Tag erwischen, dann ist es so, dass man für Siege kämpfen muss. Und andere Mannschaften verbessern sich auch. Man sieht, ich kann mich gut erinnern, vor 3-4 Jahren hat man viele Spiele mit 10, 11, 12 Toren gewonnen gegen die Mannschaften aus dem hinteren Mittelfeld. Oder aus dem unteren Drittel, das hat auch Kiel getan, das hat auch Flensburg getan, das kann man diese so gut sehen, dass eigentlich diese klaren Resultate, dass es diese gar nicht mehr gibt und speziell auswärts, finde ich, ist es noch extremer geworden, dass man da viel, viel härter raus muss, dass man da viel härter kämpfen muss für die Punkte. Beispiel gestern, deswegen, die Liga rückt enger zusammen und das muss man so hinnehmen und muss man irgendwie, ja, diese Sache so... wie ich es gesagt habe, hinnehmen.
Ist es das auch, du hast neulich dich auch mal nochmal klar geäußert, dass die HBL immer noch die beste Liga, die stärkste Liga der Welt ist. Ist das so das größte Pfund, das größte Glück? Weil darunter leiden ja andere Ligen zum Beispiel, dass jeder weiß, PSG wird 90-95% seiner Spiele in Frankreich gewinnen und 75% gefühlt problemlos gewinnen. Ist das auch ein Glück für die Liga, dass, also ihr leidet ein bisschen darunter, aber dass die Löwen auch gegen quasi jeden verlieren können, genauso wie Kiel und so weiter. Jeder kann gegen jeden gewinnen, verlieren.
Ja, das ist, wenn man sagt, die beste Liga. Was heißt die beste Liga? Sind es die besten Mannschaften, die in dieser Liga spielen? Sind es die besten Spieler? Oder ist es die ausgeglichenste Liga? Ist es die beste? Für mich ist es die beste Liga aus diesem Grund, weil man in jede Halle geht und diese Halle ist voll. Und die Leute, die lieben Handball. Also Deutschland ist extrem in diesem Punkt. Jedes Spiel ausverkauft, eine Riesenstimmung, das ist ein Event, da kommen Familien, da sind Kleinkinder in der Halle, die nach dem Spiel sogar noch auf dem Feld rumrennen können. Da ist keine Gewalt in den Hallen, da stehen Löwenfans neben den Kieler Fans und die bepöbeln sich nicht. Das ist für mich die beste Liga. Und da hat man, was du sagst, noch dazu diesen Kampf, diesen Wettkampf, der extrem ausgeglichen ist. Ja, deswegen ist es für mich immer noch die beste Liga und das macht die Bundesliga aus. Und da, dass, diese Punkte muss man unbedingt beibehalten in den nächsten Jahren.
Arbeiten wir, glaube ich, alle dran. Ich sehe schon, mit dir kommt man verdammt schnell sehr tief rein. Jetzt muss ich noch einmal den Cut sozusagen schaffen zu eurer Saison zurück. Im Pokal habt ihr ein für euch war es sicher ärgerlich, aber ein Knallerspiel gegen die Füchse geliefert, was für jeden neutralen Zuschauer ein Traum war, für euch am Ende in der Verlängerung mit dem schlechten Ende. In der Liga-Meisterschaft ist vermutlich weg, so stabil wie Flensburg spielt. Siehst du auch so?
Sehe ich auch so. Also das wird schon verdammt schwer, Flensburg da noch zu stoppen. Ich habe aber auch gesagt, dass Kiel sicherlich noch eine Chance kriegen wird. Ich glaube schon, dass Flensburg noch 3-4 schwierige Auswärtspartien bestreiten muss. Ganz durch sind sie sicher nicht, aber ja, macht einen extrem stabilen Eindruck, haben einen mega breiten Kader. Die jungen Leute, die da hinten sich vordrängen, das ist schon bemerkenswert, was die in den letzten 2 Jahren oder auch schon 3 Jahren gemacht haben. Die sind ja auch vor 3 Jahren extrem knapp hinter uns gescheitert am Titel. Deswegen glaube ich schon, dass da nichts mehr anbrennen wird.
Ein Titel wird er doch noch bleiben, die Champions League.
Ein Titel haben wir schon gewonnen, den Supercup.
Stimmt, du hast gesagt, richtig. Stimmt, man redet immer, einer von den ganz großen Titeln, sagen wir es so. Ja. Also Pokalmeisterschaft, der Pokal geht gar nicht mehr, Meisterschaft ist unwahrscheinlich. Champions League, wäre doch nicht schlecht. Ich meine, du hast alles andere auch schon mit den Löwen gewonnen. ERF Cup 2013, glaube ich, wenn ich richtig bin. Meisterschaft 2-mal, Pokal, jetzt letztes Jahr endlich auch. Wäre doch gut, jetzt nochmal die ganz große Krone zu holen. Vielleicht auch dem Trainer zum Abschied zu schenken.
Es wäre dann fast ein zu gutes Jahr für ihn, wenn er Weltmeister wird, ein Champions League-Sieger. Ich weiß nicht, ob man dann ihn noch stoppen
glaubst du,
kann.
Dann dreht er durch oder wie?
Nee. Aber nein, das ist klar, das ist ein Riesentraum. Das ist nur schon ein Riesentraum, nach Köln zu kommen und dieses Wochenende mitzuerleben. Ich war mal 2011 da, aber mehr als Wasserträger als Spieler und deswegen würde ich schon noch mal gerne nach Köln zurückkehren. Aber auch dieser Weg, jetzt am Mittwoch gegen Nantes zu Hause, dann auswärts, da müssen wir zuerst mal bestehen und dann, ja, und dann würde Barcelona kommen im Viertelfinale, das ist dann auch, ja, das ist
die
dann
auch ihr aber schon geschlagen habt dieses Jahr.
Ja, aber die, gegen die wir auch jetzt im letzten Spiel eine böse Nuss gekriegt haben, also von dem her.
Aber da wolltet ihr auch ehrlich nicht mehr gewinnen, wenn man ehrlich ist, oder? Hätte euch nicht gut getan, wenn ihr da gewonnen habt, so für die Konstellation.
Ja, jetzt, wir probieren jetzt mal diese erste Runde zu überstehen, gegen Nantes zu gewinnen, das wird schon genug schwer und dann, ja, in 2 Spielen ist alles möglich, also da muss man schon sagen, wenn wir einen guten Tag treffen oder 2 gute Tage treffen bei uns, dann haben wir gegen jede Mannschaft eine Chance.
Sky zeigt das Spiel live, also ich werde mir das definitiv anschauen, Hinspiel auch auf jeden Fall, denn das Schöne ist ja, letztes Jahr, da gibt es eine ziemlich bescheidene Erinnerung an das Hinspiel im, was ist es denn jetzt, Achtelfinale, ich komme mal durcheinander. Ihr habt ja so eine Geschichte, also letztes Jahr muss man ausklammern, als eure zweite Mannschaft da nach Kelze gefahren ist, wegen Terminstreitigkeiten, zum Thema Belastung kommen wir nachher auch noch, aber kannst du uns das erklären, warum die Rhein-Neckar-Löwen so oft in der Gruppenphase der Champions League gut ausgesehen haben und dann war aber, ich glaube, die letzten 4 Jahre immer in den letzten 16 dann direkt Schluss?
Schwierig zu erklären. Ja, ich gehe da nicht wirklich mit deiner Meinung mit, dass wir gut aussahen in der Gruppenphase. Ich finde schon, dass wir manchmal Ausreißer hatten nach oben, aber auch viele Ausreißer nach unten. Und ich finde, dass wir da vielleicht von der Psyche her zu wenig auch investiert haben in die Champions League. Im ersten Meisterschaftsjahr war es extrem, weil da wirklich diese Meisterschaft einfach fällig war. Wir mussten diese Meisterschaft endlich mal gewinnen. Und da war die Champions League wie so eine Zusatzbelastung, die man irgendwie probiert hat, runterzuspielen. Und dann den Schalter im Achtelfinale umzulegen, haben wir probiert. Haben uns auch immer gesagt, ich kann mich gut erinnern an Interviews, die ich gegeben habe, ja, wir probieren dann im K.O.-Spiel dann alles reinzulegen und das funktioniert dann nicht. Irgendwo durch gibt es dann schon ein gewisses Karma und dieses Karma hat dann uns getroffen. Also wir können nicht 3-4 Monate nicht alles reinlegen und dann das Gefühl haben, im Achtelfinale läuft es dann von alleine. Letztes Jahr, klar, waren es äußere Umstände, die uns dazu gezwungen haben, eigentlich die Champions League abzuschenken. Ja, also bis jetzt passt es noch nicht richtig und das probieren wir jetzt wirklich dieses Jahr gegen Nantes, dass wir das hinkriegen, dass wir dieses Achtelfinale überstehen.
Aber es war denn dieses Jahr, man hatte das Gefühl so, dieses Jahr ist das Verhältnis mal mindestens ausgeglichen, wenn nicht sogar ein bisschen Richtung Champions League ausgerissen. Also ihr gebt das ja auch offen zu, dass bei euch immer die Meisterschaft eine höhere Priorität hatte. Wirkt das nur so oder ist das so, dass dieses Jahr die Champions League höher hängt?
Ja, auch aus gegebenen Umständen ein bisschen, weil wir natürlich auch in der Meisterschaft nicht mehr wirklich ein Wort mitreden können. Also es ist schon so, dass wir natürlich, dass die Meisterschaft immer noch Priorität hat, das ist unser Tagesgeschäft, aber wir nach zwei Meisterschaften haben wir uns schon gesagt, Anfang der Saison, dass wir dieses Jahr mehr erreichen möchten und mehr investieren wollen in die Champions League. Mhm. Wie weit es dann reicht, ob es dann mehr als Achtelfinale reicht, das wird man jetzt dann sehen. Aber ja, wir haben auch dieses Jahr in der Champions League haben wir zu viele Ausreißer nach oben und nach unten. Und das funktioniert nicht, aber das ist auch verdammt schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man den Spielplan dann anschaut und wir spielen dann vier donnerstags und donnerstags auswärts und dann samstags direkt in der Champions League, ist es nun mal einfach schwer. Das ist vielleicht für den neutralen Zuschauer nicht so greifbar. Aber für uns Spieler, das ist ja nicht so, dass wir uns von Gummersbach direkt nach Brest beamen, sondern das ist so, dass man dann schon noch im Hotel schläft.
Die Reisen, die, ne? Reisen, sagen viele, genau. Sind so anstrengend.
Das sind das Spiel, die 60 Minuten, das geht, aber der Kopf, das Ganze drumherum, das zehrt schon an den Nerven und am Körper und an den Physis.
Letztes Jahr, ich weiß noch, Sky hat euch mal begleitet auf der Reise nach Montpellier, wenn ich richtig bin, genau. Ne? Als ihr mit dem Zug unterwegs seid. Das ist ja schon Wahnsinn. Also da konnte man das mal so schön sehen. Wie lang ihr da eigentlich, ich glaube, Flieger wäre auch nicht schneller gewesen, deswegen habt ihr es mit dem Zug gemacht, aber ist ja eigentlich schon Wahnsinn, dass man da, ich weiß gar nicht, wie viel ihr dann, 10 Stunden oder was mit Umsteigen und so im Zug wart und ständig auf Achse. Also wenn man das sieht, kann man, glaube ich, schon nachvollziehen. Und so geht es euch auch, dass das Reisen blöder ist als, natürlich, das Spielen ist nicht blöd, aber sogar anstrengender ist als das Spielen.
Ja, das kann man so sagen, ja. Aber man muss dann auch sagen, diese Belastungsdebatte, was du vorher kurz angesprochen hast, ich glaube schon, dass die Vereine, die europäisch spielen, sich da auch ein bisschen neu aufstellen müssen bezüglich Reisen. Mhm. Ich finde schon, dass wenn man den Anspruch hat, sich europäisch zu präsentieren und den Anspruch hat, europäisch auch weit zu kommen, dann muss man die Reisebedingungen verbessern. Und da finde ich, dass da zu wenig Wert drauf gelegt wird. Mhm. Eigentlich. Wenn man sieht, ja, wir haben einen Kontakt auch ein bisschen mit dem Adler Mannheim vom Eishockey, sieht man schon, dass die eigentlich jedes Spiel mit einem Charterflugzeug unterwegs sind. Mhm. Also das ist für die undenkbar, dass die sich irgendwo 6-7 Stunden in den Bus oder in den Zug reinsetzen. Und finde ich schon, dass man den Handball so weiterbringen kann oder die Top-Vereine müssen das so hinkriegen, dass man die Reisebedingungen verbessert. Da vielleicht sogar auf den Spieler verzichten muss, wenn man das finanziell nicht hinkriegt. Mhm. Aber dadurch die Reisen eigentlich so optimal gestaltet, dass man diese Zusatzbelastung nicht auch noch hat.
Hast du, ich meine, dein Wort hat Gewicht hier überall. Du hast jetzt nochmal Vertrag verlängert. Sagst du sowas? Wir sitzen gerade im Büro von Jennifer Kettelmann. Sagst du ihr sowas? Ich meine, sie ist ja am Ende, glaube ich, die solche Entscheidungen treffen muss.
Ja, also klar gibt es Diskussionen und da darf ich auch dazu was sagen. Aber ich bin Spieler und ich habe gute Leistungen zu zeigen auf dem Feld. Aber klar ist, dass meine Meinung auch ein bisschen Gewicht hat und ich kann da schon gewisse Sachen auch ansprechen. Das ist ja nicht nur meine Meinung, das ist auch nicht jetzt, dass ich das Rad neu erfunden hätte, sondern das ist einfach so, das ist Fakt, das liegt auf dem Tisch, wir reisen.
Aber du bist auch einer, der das gut vortragen kann und so, ne? Also es ist ja kein Zufall.
Dialekt, keine Ahnung. an diesem ruhigen Ton.
Nein, aber irgendwie, also ich habe immer, das ist ja kein Zufall, dass man bei solchen Themen wie Belastung und wie löst man das, kommt es oft auf Andi Schmid zurück. Also ich weiß nicht, vielleicht artikulierst du dich da wirklich besser oder deutlicher als andere.
Ich nehme es jetzt als Kompliment.
Ja, ist es ja, so, danke, ist es ja auch gemeint, klar. Ja.
Nein, also. Ja, wie gesagt, das ist nicht das Rad neu erfunden, das ist so, wir brauchen für ein Spiel, für ein Champions League 3 Tage. Ja. Und wir reisen am Vortag hin, wir kommen am nächsten Tag meistens zurück, weil die Flugzeiten halt so sind. Mhm. Und spielen dann 2 Tage später wieder oder 3 Tage später wieder. Das ist ja nicht optimal und das ist muss man kein Handball-Experte oder Reise-Experte sein oder wie soll ich sagen?
Muss man einfach nur ein Mensch sein, ne?
Genau,
das kann jeder verstehen. Ja. Genau. Ja, und was sagen die Chefs dazu, wenn du sowas sagst wie, Leute, wir brauchen mehr Fokus auf Reisen, das muss besser werden?
Ja, das ist natürlich immer eine finanzielle Frage. Also im Endeffekt geht es um das liebe Geld und wenn das Geld da ist, dann kann man das finanzieren. Wenn das Geld nicht da ist, dann muss man irgendwo sparen und da spart man, dann möchte man vielleicht lieber einen Spieler haben, einen zusätzlichen, und das ist dann ein Grundsatzentscheid vom Verein. Und da würde ich jetzt nie sagen, das ist ein Fehler oder kein Fehler. Aber wenn man diese Belastungsdebatte die ganze Zeit auch öffentlich austrägt, muss man auch diese Parameter mit einbeziehen.
Also hätte man diesen Gensheimer lieber nicht holen sollen und euch dafür eine Chartermaschine.
Das ist ein guter Vergleich, Gensheimer oder Charter.
Ich meine, für dem sein Geld kann man doch wahrscheinlich ein paar Mal rumfliegen, nehme ich jetzt mal.
Das weiß ich nicht.
Nein, ich weiß also natürlich auch nicht, was er genau kriegt.
Nein, da würde ich schon den Gensheimer noch vorziehen. Da fahre ich gerne Zug, dass der Gänse hier spielt.
Sehr schön. Das wollte ich hören sozusagen. So, jetzt sind wir schon ganz schön weit gekommen hier im sportlichen Teil. Ich glaube, du merkst schon, man muss hier eine Menge trinken. Wir machen mal eine kurze Trinkpause und dann machen wir weiter mit Rubrik 2 und erfahren ein bisschen was noch mehr über den Menschen Andi Schmid. So, wir bleiben noch mal ganz kurz, weil das dich ja persönlich auch sehr betrifft oder du äußerst dich viel dazu bei dieser Thematik Belastung, enger Terminkalender, zu kurzer Sommer. Es gab ja ein Treffen rund ums All-Star-Game. Da habt ihr euch mit dem HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann und mit dem Mann, der die Geschäftsleitung macht und für die Spielkoordination bei der HBL verantwortlich ist, Andreas Weschenbach, getroffen. Alle Kapitäne der HBL, wenn ich richtig bin, wo du ja auch dazu gehörst. Wie war dieses Treffen mit der Liga aus deiner Sicht und mit vielen, vielen Spielern?
Das Problem, ich war nicht dabei.
Oh!
Weil unser Trainer hat da noch ein Training angesetzt, kurz vorher. Und deswegen bin ich da verspätet eigentlich angereist. Aber deswegen.
Siehst du, wie gut ich vorbereitet bin? Sehr gut.
Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Aber man merkt ja, dass was geht. Und man merkt, dass die Leute miteinander reden. Und dass es im Sinne des Handballs in die richtige Richtung geht. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen wird die Besserung eintreten, aber ich denke schon, dass der erste Schritt getan ist und dass man nicht mit dem Finger gegenseitig aufeinander zeigt.
Meinst du jetzt Handball-Bundesliga und die EHF?
Ja, und auch die Vereine. Es ist ja immer wieder eine Diskussion wegen Liga-Verkleinerung oder wegen und solchen Sachen. Deswegen glaube ich schon, dass da die Kommunikation verbessert wurde.
Mhm. Hat dieses eine, ich nenne es jetzt mal Drama, als eure Mannschaft das Champions-League-Spiel gegen Kelce spielt, weil ihr zwei Stunden später in Kiel, also sagen wir zeitgleich, es war nicht möglich, beides zu spielen, und ihr zeitgleich in Kiel spielt. Hat das irgendwas ausgelöst? Hast du das Gefühl, es war ein Statement, was wahrgenommen wurde?
Ich denke schon. Ich glaube schon, dass es ein Statement war. Statement wäre noch besser gewesen, wenn wir das auch sportlich erfolgreich gestaltet hätten.
Gegen Kiel verloren.
Ja, also wir waren schon ein bisschen die Deppen eigentlich im ganzen Zirkus. Ja. Aber ich glaube schon, dass es dieses Statement mal gebraucht hat. Es war natürlich für uns Spieler was scheiße. Also muss man ganz ehrlich sagen. Es war scheiße, weil man hatte 14 Gruppenspiele gespielt. Ich möchte dieses Thema nicht wieder aufrollen, das ist schon ein Jahr her, hat man trotzdem 14 Spiele gespielt und im Endeffekt hat man keine Chance aufs Weiterkommen. Ja. Deswegen war es für uns spielreich, Worst-Case-Szenario. Ich denke schon, dass es natürlich für Aufruhr gesorgt hat in den Medien auch, in ganzen Handballmedien und deswegen, das war vielleicht noch das der letzte Tropfen, der das Fass dann wirklich zum Überlaufen gebracht hat und dass man dann wirklich gemerkt hat, man muss was ändern und man muss was tun, um auch die Sportart nicht ins Lächerliche zu ziehen. Also im Endeffekt die Verbände, die Vereine, die Spieler, die Trainer, die Funktionäre, die haben ja alle das gleiche Ziel. Die möchten den Handball vermarkten und die möchten eine gute Sportart und das wurde natürlich mit Füßen getreten.
Du hast dich schon oft zu dem Thema geäußert. Eins, was immer wieder von dir kommt, ist auch so der Quervergleich zu den USA. Du sagst, man könnte durchaus die Saison noch intensivieren. Also was sie in den USA, Amerika, vor allem im Basketball spielen, ist ja Wahnsinn. Die fliegen durchs ganze Land und spielen allein mal 82 Regular-Season-Spiele, mit Playoffs dann 100 Spiele. Aber man sollte im Sommer die Pause länger machen. Warum ist das wichtiger, im Sommer eine längere Pause zu haben und warum macht dann ein Spiel mehr mittendrin, so wie ich dich verstehe, gar nicht mehr aus?
Ja, die NBA zeigt ja, dass es funktioniert. Die NHL auch, genau gleich. Mhm. Man muss nicht alles kopieren, was in Amerika gemacht wird, aber ich finde schon, dass man auch mal da ein bisschen rüberschauen sollte, wie das funktioniert. Ich ich empfinde es so, dass der Handball eigentlich die einzige Sportart ist weltweit, die über das ganze Jahr spielt. Also da gibt es eigentlich keine richtige Pause. Klar, es gibt Spielpausen. Im Juli, August wird nicht gespielt. Doch, im August wird er schon wieder gespielt. Im Juli wird nicht gespielt, aber trotzdem wird da trainiert. Also Stand heute ist es ja so, dass die Guten, oder die nicht die Guten, aber die Nationalspieler, dass die Nationalspieler irgendwann am 20. Juni die Saison beenden nach der Nationalmannschaft und die meisten Trainer möchten so am 10. Juli die Vorbereitung beginnen. Das heißt, man hat Stand heute 20, also sagen wir 3 Wochen Pause.
Das ist eigentlich Wahnsinn dafür, dass ihr sonst das ganze Jahr durcharbeitet.
Eben,
ne? Ihr habt ja keine Wochenenden und so.
Und deswegen diese 3 Wochen, das ist ja nicht so, der neutrale Zuschauer oder ja, der Fan stellt sich vielleicht so vor, dass man dann auf Malle am Ballermann ist und sich gut gehen lässt oder irgendwo mit der Familie auf dem AIDA-Schiff rumschippert. Aber man muss ja in diesen 3 Wochen auch was tun. Mhm. Weil wenn du am 10. Juli in die Vorbereitung kommst und du hast keine Werte und du läufst scheiße, dann ist es nun mal so, dann kriegst du auch auf den Deckel. Also du musst dich eigentlich das ganze Jahr musst du dich fit halten. Ja. Und das ist das größte Problem für den Kopf und für den Körper. Und deswegen brauchst du einfach gewisse Zeit, dass du runterfahren kannst, dass du auch die Saison, die Ereignisse ein bisschen in der Revue passieren lassen kannst, dass du das verarbeiten kannst. Beispiel Flensburg, die werden zum ersten Mal nach gefühlten 100 Jahren wieder Meister. Im letzten Spiel zu Hause gegen Göppingen feiern, trinken ein paar Bier und am nächsten Tag um 10 stehen sie mit Dänemark, mit der Nationalmannschaft auf der Platte.
Genau,
das ist eine Katastrophe. Ja. Also das ist eine Katastrophe, da tut mir jeder Spieler leid, der ein Jahr lang kämpft oder Jahre kämpft für diesen Titel und dann am nächsten Tag das gar nicht richtig auskosten kann.
Ja, dann ist es eigentlich nur ein Ding auf dem Papier, ne? Aber du hast gar keine Erinnerungen so richtig mehr dran, wie du, also diesen Moment, weil wie du sagst, der ist ja nach 10 Stunden schon wieder weg, ja, wenn du weiterarbeitest. Ja.
Optimal ist natürlich, wenn du 2-3 Runden vor Saisonmeister wirst, dann hast du eine gewisse Zeit.
Habt ihr ja geschafft.
Einmal jetzt, geschafft.
Also deswegen habt ihr das so gemacht. Okay. Aber wir zum Beispiel vom Fernsehen wünschen uns natürlich immer, dass das genau so läuft, dass das erst am letzten Spieltag entschieden wird. Gibt's denn, du hast ja mal, jetzt hoffe ich, bin ich nicht wieder falsch, aber ich glaube, du hast ja Ende letzten Jahres mal mit Frank Bohmann gesprochen über das Thema, wo sie dir auch mal einfach dargelegt haben, die und die Zwänge haben wir, es sind ja auch wahnsinnig viele Zwänge, das Fernsehen will was und die Vereine wollen was und so weiter, also jeder will da was haben. Gibt's denn irgendwelche Lösungen, um den Sommer länger zu machen? Ich glaube, dieser Nationalmannschaftslehrgang direkt nach der Saison, der ist ja jetzt schon mal weg, ne? Also ich glaube, mit dem Final Four in Köln, Champions League ist Ende.
Das habe ich auch so gehört, ja. Mehr weiß ich auch nicht. Also ich habe schon gehört, dass es nächstes Jahr so sein wird, dass man länger Pause hat. Das macht ja auch Sinn, dass das Champions League Final Four das letzte Ereignis ist im Handballkalender. Ja. Und danach ist Schluss. Wie es unter der Saison geht, das weiß ich nicht. Also das ist schon so, ich sehe schon, dass es nicht einfach ein einfaches System ist, dass man da den Spielplan komprimieren kann. Also ich sehe schon auch, dass da verschiedene Interessen sind. Dass das Fernsehen auch was zu sagen hat, dass die EF was zu sagen hat. Also da muss man irgendwie halt die beste Lösung finden, weil im Endeffekt die Bundesliga möchte nicht, dass die besten Spieler gehen. Und die besten Spieler werden gehen, wenn das so bleibt. Das ist nun mal einfach so. Weil ich habe zwar für mich selber gesagt, die Liga ist die beste der Welt und ich möchte nicht weggehen und das werde ich auch nicht tun. Mhm. Aber ich verstehe auch Spieler, wenn die sagen, du, ich kann für weniger Aufwand, mehr Zeit mit der Familie, kann ich mehr Geld verdienen und kann vielleicht 1-2 Jahre länger spielen. Das Handballalter ist nun mal einfach begrenzt und es ist so, dass man auch, dass man im Endeffekt auch ein paar Euros verdienen möchte und auf die Seite legen möchte, dass man das Ganze nachher vielleicht nicht so gestresst angehen muss nach der Karriere.
Sind wir schon, jetzt lassen wir endlich dieses Thema mal sein mit dem Spielplan und du hast ja schon die perfekte Überleitung gefunden. Du hast bei den Löwen bis 2022 nochmal verlängert. Das ist in deinem Alter, das sage ich mit allem Respekt, aber schon nochmal ein langer Vertrag. Wie kommt das, dass du sagst, ich meine, Angebote gab es sicher genug, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass du sagst, ich bleibe trotzdem hier, ich setze mich diesem Druck aus, diesem jedes Mal liefern müssen in jedem Ligaspiel. Warum macht dir das Spaß? Warum willst du weitermachen bei den Rhein-Neckar-Löwen?
Ganz, ganz einfach, weil die Familie einen großen Punkt mitspielt, weil mein Sohn wurde eingeschult. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass meine Familie hier happy ist. Der andere Punkt ist, ja, die Löwen sind mein Verein. Das ist mein einziger Verein in Deutschland gewesen die letzten Jahre. Ich bin seit 2010 hier. Ich habe eigentlich die ganze Entwicklung vom Retortenclub zum sympathischen erfolgreichen Club habe ich mitgemacht und mitgeprägt. Und ja, es ist ein Traum, hier mal aus der Halle zu gehen in meinem letzten Spiel, und mein Trikot wird vielleicht an die Hallendecke hochgezogen. Und
da gehen wir von aus, dass das passiert.
Ich hoffe es. Ich habe eine Verbundenheit hier. Also ich verstehe mich super mit den Leuten im Verein drin, um den Verein herum. Das sind wichtige Menschen geworden. Ich verstehe mich mit sehr vielen sehr gut, auch mit nur schon ein Beispiel medizinische Abteilung, und ich kenne die seit 10 Jahren, und das sind mittlerweile auch Freunde geworden, und deswegen passt es hier einfach so gut, dass ich zusammen mit der Familie gesagt habe, meine Mama hat immer gesagt, früher, wenn was gut ist, soll man es nicht ändern, und das ist es, und deswegen ändere ich es nicht.
Die Schweizer sind ja ein bisschen konservativ, ne?
Sehr konservativ.
Ja, man muss immer eine Betrachtungsweise, ne? Gut, aus deutscher Sicht sind sie sehr, sehr konservativ, kann man so sagen. Wenn wir nochmal ganz an den Anfang gehen, 2010, du bist nach, wenn ich richtig bin, einem Jahr in Dänemark, davor genau. Immer in der Schweiz, dann zu den Löwen gekommen, und du hast vorhin schon mal anklingen lassen, ihr wart da einmal mit den Löwen im Final Four, du hast gesagt Wasserträger, ich muss sagen, ich erinnere mich an das Final Four nicht mehr, das klingt jetzt sehr heftig, aber du hattest auch in der Bundesliga schon Anlaufschwierigkeiten im ersten Jahr, ne?
Ja, extrem. Also das erste Jahr war zum Vergessen, ja. Ich bin hierher gekommen mit natürlich mit großen Vorschusslorbeeren und bester Spieler war in Dänemark, in der Schweiz, und dann komme ich so in eine gestandene Truppe rein mit internationalen Stars, und ich muss auch ehrlich sagen, da haben mir auch am Anfang ein bisschen die Knie gezittert. Mhm. Also da sind schon Leute herumgelaufen, die ich nur vom Fernsehen kannte. Und ich komme da als Schweizer in diesen großen Verein eigentlich, mit diesen großen Ambitionen, und dann habe ich nicht wirklich einen Schritt vor einem anderen oder ein Bein vor das andere gebracht, hatte wenig Einsatzzeit, und dann ging das wie so ein Teufelskreis, ging das immer weiter nach unten, und nach einem Jahr habe ich mir dann auch überlegt, was jetzt passiert, weil so konnte es nicht weitergehen. Ich hatte zwar einen langfristigen, ich glaube einen 4-Jahres-Vertrag. Mhm.
Dann, das ist sehr lang, ne, im Handball.
Ja, schon lang, ja. Und deswegen habe ich mir da schon überlegt, wie es jetzt weitergeht. Und,
Hätte es sein können, dass wir dich da schon wieder verloren hätten? Das ist ja aus heutiger Sicht eigentlich unfassbar. Aber dass du nach einem Jahr schon wieder die Segel streichst, war das?
War schon nahe dran, muss ich ehrlich sagen, ja. War ich schon, also ein, zwei Koffer hatte ich schon gepackt in meinem Kopf. Ja, war schon. Echt? Ja, also wenn du irgendwo hingehst und...
Es funktioniert nicht,
dann hast du keinen Bock und dann verlierst du die Lust, und dann möchtest du irgendwie was tun, was du gerne gemacht hast und was du, ja, ich bin ja nur wegen dem Handball hierher gekommen, also jetzt nicht wegen Wein oder wegen den Leuten hier in Süddeutschland, sondern wegen dem Handballspielen, und deswegen muss ich mir schon überlegen, geht's weiter hier oder nicht. Mhm.
Weißt du schon, wo du da wärst? Zurück in die Schweiz oder
wahrscheinlich, Dänemark? Oder wahrscheinlich, zurück in die Schweiz.
Aber die hätten dich auch mit Handkuss wahrscheinlich wieder genommen, oder?
Oh, das wäre eine Niederlage gewesen. Wenn ich da zurückgekommen wäre und dann wären alle aus den Ecken gekrochen und hätten gesagt, ah, wir haben es ja immer gesagt, der setzt sich nicht durch und der packt das nicht. Und
das so? Waren die so skeptisch mit dir, also schon von vornherein, oder wäre das eher so hämisch hinterher gewesen, oder?
Die waren schon viele Skeptiker auch im Vornherein. Also wenn man ins Ausland geht oder damals nach Dänemark, wurde schon gesagt, das ist der falsche Schritt und du musst doch direkt in die Bundesliga, und die dänische Liga interessiert keine Sau. Und das war schon Sprüche, muss ich mir da schon anhören. Ja. Und dann natürlich zu den Löwen, ja, jetzt gehst du zu diesem Verein. Kohle, und damals war es noch so, und muss ich mir schon ein paar Sachen anhören. Und es gibt ja immer Kritiker und Leute, die das Gefühl haben, sie wissen es besser, und das gibt es auch heute noch.
Und jetzt, heute, kannst du zu allen hingehen und einmal dick ins Gesicht grinsen, oder drückst du denen mal einen Spruch, oder was machst du?
Nein, das muss ich ja nicht tun. Also da bin ich auch, die wissen es, die haben es ja gemerkt, und ich bin stolz und froh, dass das Ganze so gekommen ist, dass ich diese Entwicklung genommen habe und mittlerweile jetzt seit 8, 9 Jahren hier bin. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so lange wird, aber es ist umso schöner jetzt.
Und jetzt wird es ja wahrscheinlich noch ein gutes Stück länger, ne? Also mindestens mal 3 Jahre so ungefähr. Ja, gut, 3 Jahre kommen noch dazu. Wenn ich so an dein Spiel denke, wir haben vorhin schon mal über 5 MVP-Titel geredet. Ich glaube, gefühlt das, was am meisten raussticht, ist dein Spiel mit dem Kreis. Wenn man sich so umhört, sagen das auch viele, also das ist eigentlich nicht denkbar, dass das nochmal einer in nächster Zeit so hinkriegt. Kannst du das mal ein bisschen erklären? Also siehst du einfach anders als normale Menschen? Hast du so ein gutes peripheres Sehen? Ist es einfach nur ein Gefühl? Also ich meine, wenn ich einen Handball wegwerfe, das ist ja ein reines Gefühl, ob der 10 oder 20 Meter weit fliegt, das muss ich im Arm haben. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Aber wie schafft man das, immer zu sehen, wo der Kohlbacher steht, immer zu erkennen, wie ich ihm auch den Ball hinspielen muss? Du machst das ja auch teilweise hinterm Rücken und No-Look und alles. Wie funktioniert das?
Es ist schwierig, zu so 1-2 Sachen zu sagen, wie das funktioniert. Aber ich finde, dass es eigentlich über Gedankenspiele geht. Also Gedankenspiele, die ich mir mache. Wie könnte ich den Kreisläufer anspielen? Diese Gedankenspiele mache ich nicht im Training, sondern vielleicht zu Hause, auf dem Weg zum Training, vielleicht, wenn ich ein Spiel sehe von Flensburg, wenn ich ein Spiel sehe von Wetzlar, dass es da Möglichkeiten gibt und dann probiert man das mal im Training, sage ich dann zum Kohli, wir probieren es mal so oder so oder so. Und das meiste ist ja abgesprochen eigentlich. Also Kohlbach oder also Janik weiß, wenn der Ball dem zwischen die Beine kommt oder dem über den Kopf kommt, das weiß er ja. Also es ist ja wie, ich vergleiche das immer ein bisschen mit diesem Spiel, wo man früher gespielt hat, wenn man zu dritt gespielt hat und einer stellt sich in die Mitte und man probiert den Ball an diesem in der Mitte vorbeizuspielen. Und das Ganze ist ja so, also der Abwehrspieler ist ja im Nachteil.
Also Tratze quasi.
Ja, genau. Spiel, ja. Ich weiß nicht, wie es heißt.
Ja, genau. Also bei mir hieß das Tratze. Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz einen anderen Namen für
gibt. Habe ich noch nie gehört. Aber okay, dann ist da der Deckungsspieler im Nachteil. Mhm. Also der weiß ja nicht, ob der Ball jetzt dahin kommt oder dorthin kommt. Und das Entscheidende ist dann schon auch noch, dass man selber torgefährlich ist. Also das merke ich dann schon, wenn ich an einem Tag gar nichts treffe und die Deckung geht dann sehr defensiv und lässt mich dann eigentlich schon fast werfen, dann wird es natürlich auch schwierig, mit Janik zu spielen und mit dem Kreisläufer zu spielen. Mhm. Aber ich finde, ja, einfach ein bisschen Mut haben und auch ein bisschen Sachen zu probieren, das finde ich der erste Schritt dazu, dass man, also das ist ja keine Hexerei im Endeffekt.
Aber das mit dem Gedankenspiel fand ich sehr interessant. Das geht so in die Richtung, ich habe mit Olli Rogge da auch drüber gesprochen und der meinte, also es ist so ein anderes, man sieht oder du siehst das Feld einfach anders. So wie er als Abwehrchef, er hat andere Dinge gesehen, aber wenn du ein Handball spielst...
Die zwei Finger hat er gesehen, wenn er wieder 2 Minuten Strafe bekommen
hat. Oh, das ist jetzt frech.
Ja, gut, das war so.
Ja, stimmt. Er hat viele bekommen und ich glaube, inzwischen bereut er auch, dass er über jede protestiert hat. Hat er, glaube ich, mal gesagt. Inzwischen sieht er auch ein paar ein. Ja, also das heißt, wenn du dir ein Spiel zum Beispiel bei Sky anguckst im Fernsehen, dann siehst du schon, ah Mensch, der bewegt sich so und so, da könnte ich, wenn wir gegen die spielen, so reinpassen, wenn Janik am Kreis das und das macht.
Ja, so sieht das etwa aus. Ja, oder man sieht natürlich auch andere Spieler, die jetzt dort in dieser Situation den Kreis angespielt haben und dann probieren wir das natürlich auch oder dann ist es auch eine Möglichkeit. Ich finde einfach diese 2-2-Situationen, die sind im heutigen Handball so wichtig. Also das sind im Endeffekt auch die Tore, die man braucht. Mhm. Weil den Ball schnell laufen lassen, verteidigen, Gegenstöße laufen, das kann jede Mannschaft. Ich finde schon, dass man da irgendwo einen X-Faktor braucht, um gewisse Spiele gegen Mannschaften, die auf einem ähnlichen Niveau sind, um die zu gewinnen.
Sagt man ja, die Kleinigkeiten entscheiden dann, ne? Kannst du denn dann überhaupt noch so in Frieden Handballspiel auf der Couch gucken und es dir einfach mal so anschauen oder arbeitet dein Kopf da automatisch Angriffsmuster aus, die du machen könntest?
Diese Saison kann ich es, weil wir nicht mehr so viel mit der Meisterschaft zu tun haben, aber die letzten Jahre konnte ich es nie. Also da konnte ich speziell, wenn Kiel oder Flensburg gespielt hat, konnte ich diese Spiele eigentlich nicht wirklich anschauen.
Ist alles Arbeit für dich dann quasi?
Weil ich natürlich gehofft habe, dass Kiel oder Flensburg verliert.
Also, ach so, oder deswegen, so, okay, du fieberst in der
Hinsicht. Ja, dann war ich dann zu aufgeregt, auch um diese Spiele auch zu sehen, weil ich gewusst habe, dass wir vielleicht einen Schritt in die richtige Richtung machen können, Richtung Meisterschaft.
Ja. Wir haben vorhin schon gesprochen, 2022. Ich nehme mal an, dann ist Schluss. Oder denk könnte es noch weiter?
Ich sage nie, aber... Schon irgendwann ist dann die Zeit auch gekommen und ich möchte schon selber bestimmen auch können, wann ich aufhöre. Ich möchte nicht irgendwo, dass die dann sagen, oh, jetzt, der probiert jetzt noch.
Jetzt hör mal auf, alter Mann.
Genau, so, ja. Das möchte ich nicht.
Und dann, man hört, du kannst dir eine Trainerkarriere ganz gut vorstellen. Nur, dass der Faktor Familie da vielleicht so ein bisschen dagegen spricht, weil man ja nie weiß, wie lange man wo ist als Trainer. Das kann man noch viel schwerer beeinflussen als Spieler.
Ja, also ich möchte schon im Handball irgendwo tätig sein. Das ist ja das, was ich am besten kann. Also ich habe die letzten, was ist das, 28 Jahre Handball gespielt. Bin von Kopf bis Fuß Handballer und das möchte ich auch weiterhin tun. Und als Trainer, das ist mega reizvoll, aber sicherlich nicht direkt nach der Karriere. Ich möchte schon irgendwo mal ein bisschen durchatmen können. Ich möchte schon ein bisschen diesem Hamsterrad ein bisschen entfliehen. Nicht negativ gemeint, aber es ist nun mal einfach ein Hamsterrad.
Ja, verstehe, total.
Und vielleicht mal als Assistent beginnen. Irgendwo mal das Ganze ein bisschen in Ruhe von hinten sehen können, nicht gleich in der Verantwortung zu stehen. Mal ein bisschen, es ist nicht so, dass wenn man Handball spielen kann, dass man ein guter Trainer ist. Das sehe ich schon auch so. Da gehört viele Sachen gehören da noch dazu, mit Sozialkompetenz, mit Trainingssteuerung, mit wie reagiert man in diesem Fall. Und das muss man sich ja auch irgendwo zuerst erarbeiten und irgendwo erlernen. Und
wobei du, also ich meine, ich glaube, über das taktische Verständnis müssen wir nicht reden. Das wirst du wahrscheinlich mitbringen, so mit Belastungssteuerung und so. Da haben wir ja vorhin lange drüber geredet, dass du dir da viel Gedanken drüber machst. Und die soziale Komponente, da kannst du ja auch nicht so schlecht sein, sonst wärst du nicht Kapitän. Also gefühlt bringst du doch, von außen sieht das so aus, als würdest du das mitbringen, was ein Trainer braucht.
Ja, aber ich glaube schon, dass es einem Spieler gut tut, wenn er mal ein bisschen Abstand kriegt von diesem ganzen Trubel. Ja. Mal nicht gleich wieder im Rampenlicht steht, wenn man zuerst mal in Anführungszeichen das normale Leben ein bisschen erlebt, also ein bisschen in den Hintergrund rückt und dann sich irgendwo auf diese Aufgabe vorbereiten kann. Ich möchte nicht direkt einen Trainerjob annehmen nach der Karriere und habe eine Mannschaft, die vielleicht nicht funktioniert und nach zwei Jahren sagen die Leute, ja gut, er war ein super Spieler, aber kann nichts als Trainer.
Das kriegt er nicht hin,
und
ja.
Dieses Risiko gehe ich nicht ein.
Mhm. Mit Olli Rogisch hat mal so angeklungen, du hast ja Kinder, dass irgendwann mal, jetzt weiß ich nicht mehr, ich glaube, er meinte, der Ältere hätte ein ganz gutes Talent am Ball. Hast ja gesagt, er kommt jetzt in die Schule, also ist 6 Jahre ja, alt, genau. Jetzt dein Älterer. Wäre das irgendwann denkbar, Spielerschmied bei den Rhein-Neckar-Löwen?
Uff, das weiß ich nicht. Das ist ein bisschen zu weit, aber es ist schon ein schöner Gedanke. Also,
ich meine, ihr seid jetzt schon viel zusammen in der SAP-Arena unterwegs. Man sieht deine Kleinen immer den Ball werfen nach dem Spiel auf dem Feld.
Ja, also, wie soll ich sagen? Ich habe da immer so eine Diskussion eigentlich mit meiner Frau auch ein bisschen. Sie war früher Fußballspielerin. Mhm. Und ja, mal schauen, wo es hingeht. Also ich möchte nicht irgendwo meine Söhne in Richtung pushen, aber ich hätte schon Freude, wenn sie Handball spielen würden. Also,
aber deine Frau hätte gern, dass sie Fußballer werden?
Meine Frau ist da diplomatischer. Sie möchte einfach, dass sie Sport treiben und ist eigentlich egal, welche Sportart. Aber sie merkt schon, dass ich gerne hätte, dass sie Handball spielen. Aber im Endeffekt ist es mir wichtig, dass sie in den Sport nachgehen, weil das ist schon eine Lebensschule und das möchte ich, dass es meine Söhne auch erleben.
Familie, hast du mehrfach gesagt, ist bei dir ein großes Thema. War das auch, also bist du auch schon in so einer Familie aufgewachsen, die eine ganz enge Bande hatte? Oder kam das bei dir erst mit den Kindern oder wo kommt das bei dir her?
Nee, schon. Ich habe sehr viel Kontakt mit meiner Schwester, sehr viel Kontakt mit meiner Mutter. Mhm. Also meine Mutter, ja, die ruft mich sicher jeden zweiten, dritten Tag an und fiebert mit an den Spielen. Mhm. Und ja, ich habe schon eine sehr enge Bindung zu meiner Familie.
Und das baust du auch so mit der nächsten Generation quasi schon wieder auf? Also hast du das Gefühl, ihr habt ein sehr enges Verhältnis, du mit deinen Kindern?
Ja, wir haben ein sehr intensives Verhältnis, weil wir natürlich auch im Ausland leben und weil wir ein bisschen absorbiert sind mit unserer Familie. Also ist schon so, dass natürlich, ja, ich bin auch viel zu Hause. Ich habe auch viel Zeit mit den Kindern oder ich sehe die Kinder an Tageszeiten, an welchen ein normal arbeitender die Kinder vielleicht nicht sehen würde. Bin dann dafür wieder mal 3 Tage weg. ja, es ist schon wichtig, dass ich diese Bindung aufbaue, und das ist mir, ja, das wird unser Leben und ihr Leben dann schon prägen.
Willst du denn zurück in die Schweiz auch gerne irgendwann mal, oder kannst du dir vorstellen, auch nach der Karriere noch lange in Deutschland zu leben?
Mal so, mal so. Also ist schon natürlich so, dass die Schweiz mein Heimatland ist und irgendwann möchte ich dahin zurückkehren. Aber ob das jetzt direkt nach der Karriere sein wird, das weiß ich noch nicht. Es gibt sicherlich auch Möglichkeiten in der Schweiz im Handball was zu tun. Da entwickelt sich auch gerade viel mit der Nationalmannschaft, mit vielen jungen Talenten, die ins Ausland gehen möchten. Mit dem Verband, der auf guten Beinen steht, und deswegen gibt es schon auch interessante Möglichkeiten, und Heimat ist Heimat und wird Heimat bleiben, und deswegen wird die Schweiz sicherlich irgendwann das Ziel sein.
Inwiefern ist in Heidelberg lebst du ja, inwiefern ist das eine Heimat geworden? Ist das zumindest ein Stück Heimat, oder ist das immer noch was ganz anderes als die Schweiz?
Nee, sicher. Also wir leben jetzt seit 9 Jahren hier. Also sicherlich, da wäre was verkehrt gelaufen, wenn ich 9 Jahre hier leben würde und das nicht als Heimat bezeichnen könnte. Ja. Das ist eine andere Heimat. Das sind nicht meine Freunde und nicht meine Familie, also meine Eltern und meine Geschwister. Oder meine Schwester, aber ja, hier sind meine oder unsere beiden Söhne aufgewachsen, geboren. Wir haben einen deutschen Hund, der hier aus der Gegend kommt. Also wir haben schon mittlerweile viel, viel Deutsches in unserer Familie.
Was macht ihr so in Heidelberg, wenn mal gerade nicht, wenn du mal gerade nicht Handball spielen musst und keine Champions League Reisen und so sind, was unternehmt ihr gerne? Oder auch du alleine?
Ich bin ein klassischer Stubenhocker. Also ich bleibe schon. Ich bleibe schon gerne zu Hause. Dann gucke ich ein bisschen Fernsehen, dann bin ich mit den Kindern ein bisschen draußen am Kicken, dann ab und zu mit dem Hund spazieren gehen. Also ich genieße schon die Zeit, die wir dann haben, genieße ich schon dann zu Hause.
Was schaust du so im Fernsehen? Außer Handball natürlich.
Ja, Serien gucke ich dann am Abend, oder natürlich viel Sport, Fußball, Handball. Schon alles, ich bin schon Sport-Junkie.
Schon sehr, ja. Wir müssen mal noch zu einem kommen, das fällt mir gerade noch ein. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich das einbauen wollte, aber dein Trainer, ich meine, Kapitän, Spielmacher, Trainer ist ja immer ein sehr besonderes Verhältnis. Jetzt geht eine Ära zu Ende. Wir hören mal rein kurz bei Nikola Jakobsen, wie das so klingt, eine typische Auszeit von ihm, wie ich finde.
Hey, eins ist, dass wir bis jetzt viel zu viele Fehler machen. Aber was schlimmer ist, dass keine, nicht ein einziger, lauf zurück! Kann man wenigstens tun! Rückwärtslauf! Vorne jetzt spielen wir 4 mit Rückpass. Ne, Kohli, Dreta, du fängst auf halb links erstmal an und dann kommt Rückpass. Und dann siehst du, dass wir aufs Tor gehen und gewinnen wenigstens 1 oder 2-1 gegen 1. Oh, hey.
Also wir kennen ihn sehr impulsiv. Was mich jetzt interessieren würde, deswegen habe ich ihn jetzt an die Stelle eingebaut. Wie versteht ihr beide euch eigentlich privat? Ist das ein Freund?
Ja, das kann man schon so sagen. Also wir kennen uns seit, ja, war mein erster Trainer im Ausland. Er hat mich eigentlich ins Ausland geholt, damals zu Silkeborg nach Dänemark. Das war vor 10 Jahren. Und dann treffen wir uns wieder in Deutschland danach. Jetzt ist das, ich glaube, 5 Jahre hier oder 6 Jahre.
Nee, fünf, ich glaube, 2014 ist er gekommen.
Ja. Also 5 Jahre, ja. Ja, also wir haben schon ein sehr enges Verhältnis. Das ist manchmal, meistens positiv, aber auch negativ. Also natürlich kriege ich viel ab von ihm während dem Spiel.
Wir haben es eben gehört, ne? Also war so eine Aufzeichnung aus so einem Sky-Spiel, wo wir ja zum Glück inzwischen mitangeln dürfen und hören dürfen, was da so gesprochen wird. Das ist schon heftig.
Ja, also teilweise ist das schon heftig. Und dann teilweise geht er natürlich auch über die Grenze, muss man auch sagen. Aber ich glaube, das kapiert er auch. Und dann ist seine Qualität eigentlich schon, dass er nach dem Spiel das Ganze ein bisschen wieder mit einem ruhigen Puls und mit dem Blutdruck ein bisschen runter, denke ich, nüchtern betrachten kann. Und dann schon auch sieht vielleicht, dass er vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Aber ich glaube, das war gegen Minden, dieses Timeout. Und da hat es ja auch gefruchtet. Also wir waren da wirklich in den ersten 10 Minuten nicht im Spiel. Und manchmal denke ich, dass es einfach Ansagen braucht. Ob die dann richtig rüberkommen oder richtig sind, das sei dahingestellt. Aber ja, er ist so ein Typ und das war die letzten 5 Jahre, das wird auch die nächsten 3 Monate noch sein.
Ja, ja, dann ist es leider vorbei, muss man sagen. Es war ja jetzt echt eine Ära unter Nikola Jakobsen. Ihr habt, EHF-Pokal war noch davor, aber die zwei großen deutschen Titel habt ihr, und das wird auch für immer so bleiben, bei den Löwen mit ihm gewonnen. Wirst du ihn vermissen, wenn er weg ist?
Ja, klar. Also, wie gesagt, ist ein enger Verbündeter für mich im Handballsport. Und ja, er hat diese Ära geprägt bei den Löwen. Er ist gekommen nach einem bitteren Verlust damals. Also wir haben da, glaube ich, um 2 Tore, das war, glaube ich, eine Saison zuvor, die Meisterschaft verspielt. Mhm. Und dann kam er eigentlich in die Mannschaft rein und hat wirklich frischen Wind reingebracht. Und hat das geschafft, dass wir eigentlich in diesen entscheidenden Spielen damals, wo es um die Meisterschaft ging, dass wir da bereit waren und dass wir da nicht in uns zusammengesackt sind, weil der Druck wurde schon immer größer, diese Meisterschaft zu gewinnen, den Pokal zu gewinnen. Und das hat er irgendwie geschafft, dass wir da standhaft geblieben sind. Und er hat uns sicherlich auch taktisch, hat er uns viel weitergebracht. Also er hat uns schon taktisch, hat er uns nochmal den Horizont erweitert. Und deswegen, ja, ist schon fast schade, dass es eigentlich wahrscheinlich das schlechteste Jahr ist von seiner Trainerlaufbahn bei den Löwen dieses Jahr, dass wir ihn so verabschieden müssen, das ist schon bitter. Und ich hoffe, dass die Leute auch im Verein und um den Verein das nicht vergessen, was er für den Verein getan hat.
Aber das denke ich. Ihr könnt ihm ja wenigstens noch die Champions League schenken zum Ende.
Das wäre optimal.
Dann wäre es kein so schlechter Abschied. Das wäre optimal. Aber das stimmt, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Er ist ja quasi nie Dritter geworden. Wenn ihr, sieht ja so aus, im Moment seid ihr Dritter. Pokal frühes Aus, stimmt. Wäre eigentlich fast ein unwürdiges Ende für diese unfassbare Erfolgsgeschichte. Jakobsen und die Löwen. Du hast vorhin schon mal gesagt, du guckst viel Sport. NBA bist du sehr verhangen. Dein Hund heißt Kobe, nach Kobe Bryant.
Genau.
Nehme ich jetzt mal an.
Genau.
Und du hast früher selber auch viel Basketball gespielt?
Im Sommer, ja.
Und ist das, kam das so, die große NBA, dem wollte man irgendwie nacheifern oder wie bist du auch zum Basketball-Fan geworden?
Ja, ich bin natürlich groß geworden mit den Michael Jordan-Zeiten, mit den Bulls. Und da hat man natürlich noch auf seinem Röhrenfernseher hat man natürlich die Finals noch geguckt, wo sie gegen Utah gewonnen haben. Und
The Shot.
Ja, genau. Also das war schon eine geile Zeit. Und ja, das.
Aber warum heißt der Hund dann nicht Michael?
Ja, ich weiß auch nicht. Wir hatten den. Ja, Jordan war ja schon fast am Ende eigentlich seiner Karriere. Mhm. Damals in meiner Jugendzeit und dann kam natürlich Kobe Bryant auf. War auch so ein Schlaksiger wie ich.
Stimmt, ihr habt eigentlich, er ist nochmal 10 Zentimeter größer oder so, aber sonst ähnliche Statur, ne?
Ähnliche Statur. Er hat wahrscheinlich einen Tick mehr Muskeln, aber so vom Stil her wollte ich schon ihm ein bisschen nacheifern. Und dann lag es ja auf der Hand, dass mein Hund Kobe heißen soll.
Sehr cool. Ist das für dich... Aber Michael Jordan ist der Größte aller Zeiten? Oder wie stehst du in der Diskussion? Gibt ja auch noch diesen LeBron James. Ich muss immer vorsichtig sein. Ich kriege immer auf den Deckel, wenn ich das aufmache.
Das ist ja auch, ich kriege das ja ein bisschen mit im Tennis auch. Wäre es jetzt der Beste aller Zeiten? Und also ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen. Also ich glaube schon, dass sich Basketball nochmal weiterentwickelt hat, wie sich jede Sportart weiterentwickelt. Und niemand weiß, wie Michael Jordan in der heutigen Zeit spielen würde oder mit dieser Physis mitgehen könnte. Klar, zu seiner Zeit war er das Nonplusultra. LeBron James ist es wahrscheinlich jetzt. In den 10 Jahren reden wir über einen anderen. Also
schwer zu beantworten.
Schwer zu beantworten.
Ja, also gibt quasi nur für die Phasen. Du hast Roger Federer eben angesprochen. Das ist ja so, ist das der größte Schweizer Sportheld überhaupt?
Absolut.
Eigentlich schon.
Absolut.
Ne? Ja. Und ist ja auch ein, du hast ihn, glaube ich, auch mal als Vorbild bezeichnet. Was macht dieser, also den lieben ja wirklich alle. Das finde ich fast das Außergewöhnlichste an ihm. Das
ist fast langweilig.
Ja, so, naja, das ist jetzt übertrieben, aber doch, eigentlich hast du recht. Ja, ne? Also an dem kann man ja nichts Negatives finden. Ein Wahnsinns-Gentleman, sportlich, outstanding, meisten Grand Slams gewonnen, das ist unfassbar.
Ja, also der ist so nicht greifbar, für uns Schweizer auch nicht. Der ist unfassbar, was der auch für das Land getan hat, dass die Schweiz so wahrgenommen wird als Sportland, als Tennisland. Ich hatte mal das Vergnügen oder die Ehre, ihn mal nach dem Spiel zu treffen in Wimbledon.
Ich habe das Bild gesehen auf deinem Instagram-Kanal.
Ja. Und da muss ich wirklich sagen, also das hatte ich noch nie in meinem Leben, dass mir da wirklich, ich hatte schweißige Hände und ich hatte wirklich, also wenn ich im Nachhinein, was ich da noch gefragt habe, also so dämlich, also
so sag ja,
ich
mal,
keine Ahnung, ich hab's.
So dämlich wie ich dich jetzt, oder?
Nee, noch viel dämlicher.
Noch viel dämlicher, das gibt's ja gar nicht.
Nein, es war wirklich extrem und das hatte ich noch nie erlebt, dass ich so respektvoll vor einer Person stand. Mhm. Und der dann aber mir völlig, der hat das fast schon gespürt und der hat mir völlig diesen Respekt eigentlich genommen oder dieses Respektvolle. Der hat dann losgeplaudert und von 0815 Sachen gesprochen, von wegen in London und von wegen Partys in London und das war dann so eindrücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich wirklich, also ich hatte da an diesem Tag, natürlich mit Kumpels waren wir da, schon ein, zwei Bier getrunken und ich war von einem Moment auf den anderen wirklich nüchtern, muss man sagen, als er da in diesen Raum reinkam. Aber es war beeindruckend, was der Typ abliefert und über die Jahre hinweg und ja, ist unglaublich. Und wir, Anführungsschluss, eigentlich ein Idiot in der Schweiz. Es gibt so viele von denen, die dann wirklich das auch nicht würdigen und die dann sagen, jetzt soll er endlich aufhören und jetzt hat er den Moment verpasst und schon fast undankbar. Und das ist Wahnsinn.
Ich freue mich über jedes Spiel, was ich noch mit ihm sehen kann,
Wahnsinn,
ehrlich gesagt.
Ja. Genau.
Ist mir auch egal, ob erste Runde Acapulco oder, gut, wäre schön, wenn er nochmal ein Grand-Slam-Finale spielt.
Das wäre schon cool,
aber,
ja.
Aber kanntet ihr euch denn vorher? Also weiß er, wer du bist? Guckt er Handball, oder?
Ja, also ich glaube schon, dass wenn ich mit Handball um meinen Namen jetzt genannt wurde, dann hat er sicherlich schon mal was gelesen oder gehört. Mhm. Aber ich denke nicht, dass er ein Trikot hat von mir.
Wird Zeit, das zu ändern. Muss ihm unbedingt mal einschenken. Bist du eigentlich in der, also bei Federer ist es klar, aber wie ist es, wenn du in die Schweiz, kannst du in der Schweiz unbehelligt durch die Straßen laufen oder bist du da ein Star?
Nee. Nein, also da kann ich mich ganz frei bewegen. Ja. Klar gibt es immer Leute, die dann vielleicht mich erkennen und irgendwas fragen oder sagen möchten, aber nee, also ein Star bin ich auf keinen Fall in der Schweiz. Also ich kann mich da frei bewegen, das ist auch irgendwo durch das Schöne dran, dass ich in einem Sport bin, wo ich auch noch Sachen machen kann, was nicht gerade in jeder Zeitung steht am nächsten Tag. Mhm. Und deswegen bin ich froh, dass es so ist.
Oh, da sind wir genau beim Thema. Du hast schon gesagt, du hast ein, zwei Bier getrunken vor dem Treffen mit Roger Federer und jetzt sagst du Sachen, die dann nicht in der Zeitung stehen. Der Olli Rogge meinte, man traut es dir gar nicht zu, aber du bist beim Feiern und Trinken schon immer ganz vorne mit dabei. Wie geht sich das zusammen? Man denkt immer, du wärst so ein kompletter Vollathlet, der nur für den Sport lebt. So sieht das auf dem Feld aus. Aber du trinkst auch mal gerne ein, am Mannschaftsabend zum Beispiel.
Das kann man schon so sagen. Ja. Also es ist ja natürlich so, dass wir die Möglichkeit selten haben. Und wenn wir dann mit der Mannschaft mal weggehen können und mal auch ein bisschen Pause haben oder wenn ich im Sommer mit Kumpels 3-4 Tage wegfliege, dann ist es schon so, dass ich dann schon probiere, einer von den Ersten zu sein. Ja.
Also einer von den Oli Ersten
hat, im Sinne
von am meisten trinken, oder was?
Ja, nee, also dann macht es mir halt Spaß und ich bin gut drauf, wenn ich ein, zwei Bier getrunken habe. Und dann hat der Oli gesagt, dass ich nicht viel ertragen kann oder vertrage. Hat er vielleicht einen Teil recht. Aber nein, ich bin schon einer, der dann gerne mal was trinkt und auch die Grenzen dann vielleicht nicht so kennt. Also ich bin zwar 35, aber in diesen Momenten bin ich dann immer noch 18, 19.
Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, deine Kumpels tragen dich dann aus dem Club raus?
Nein, so ist es nicht. Also,
ja, das hat jeder 18, 19-Jährige mal erlebt.
Also die Kontrolle habe ich dann schon noch. Also die Kontrolle verliere ich nicht, aber ich habe auch schon das Essen wieder rausgelassen nach so einem Abend, muss ich auch ehrlich sagen.
Okay. Passiert, glaube ich, jedem mal. Vor so allem, wenn du sagst, man kennt die Grenzen so nicht. Eine Frage hätte ich noch, was mir aufgefallen ist. Du hast in deinem Wohnzimmer, also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber da hing so ein Bild von einer Schweizer Flagge gemalt, ein Ölgemälde, glaube ich, und einer dänischen.
Norwegischen.
Einer norwegischen? Mhm. Okay, ach Gott, ich dachte dänisch wegen, guck, da habe ich nicht richtig hingeguckt. Warum dann eine norwegische?
Weil meine Frau Norwegerin ist.
Ah, ach ja. Okay, dann hat das auch gar nichts mit deinem, okay.
Was hast du gedacht?
Ich dachte jetzt Schweiz und Dänemark, weil du dort und dort gespielt hast. Und dann dachte ich mir, warum denn keine Deutsche? Aber dann bin ich ja völlig verkehrt. Okay, das ist eure Herkunft quasi. Genau. Wenn sie aus Norwegen, wo habt ihr euch kennengelernt und wie?
Im Urlaub.
Ah, okay. Ja. Und wo?
In Sandefjord, das ist so eine Stunde von Oslo. Da habe ich mal den Frank Løke, wenn ihr was sagt, der Kreisläufer von Norwegen früher.
Oh, ist das vor meiner Zeit oder was?
Ja, ich weiß nicht. Ja. Und dann habe ich mit dem habe ich Urlaub gemacht in Norwegen. Mhm. Mit dem habe ich zusammengespielt in Zürich und dann da hatte ich auch so die Kontrolle verloren, wieder mal, so, wo ich mit Kumpels weg war und dann habe ich meine Frau kennengelernt. So einfach ist das.
Sie hat dich in so einem Moment, hat sie dich von seiner besten Seite quasi
kennengelernt. Ja, genau. Hat sie gedacht, den Typen, den lasse ich nicht entgehen.
Sehr schön. Siehst du, wozu das alles führen kann, so ein schöner ruhiger Abend. So, ich glaube, jetzt haben wir einiges über dich privat erfahren. Wird höchste Zeit, dann noch die dritte Rubrik zu machen und ihr wisst es, die heißt Hand aufs Harz. Wer ist der bessere Kapitän? Andi Schmid oder Uwe Gensheimer?
Uwe Gensheimer.
Weil?
Ich bin nicht der typische Kapitän. Ich sage gern was und ich sage vor allem dann gerne was, wenn es auch irgendwo notwendig ist. Aber für ein Kapitänsamt glaube ich schon, dass man sich noch mehr einbringen muss, als ich es tue. Mhm. Und da hat der Uwe natürlich schon die Erfahrung auch als Kapitän. Er war langjähriger Kapitän. Es hat zwar die letzten paar Jahre gut funktioniert mit mir als Kapitän. Ich halte sonst nicht viel von diesem Kapitänsamt, weil ich finde schon, dass wir alles erwachsene Menschen sind. Und die erwachsenen Menschen können sich gegenseitig Sachen auch ins Gesicht sagen. Und da braucht man nicht unbedingt einen, der dann vor die Mannschaft steht. Und ich trage sowieso viel Verantwortung im Spiel.
Ja.
Und deswegen nimmt es mir vielleicht auch ein bisschen Last von den Schultern, wenn der Kapitän nicht auch noch Andi Schmid heißt.
Ja, ja.
Und deswegen glaube ich schon, das ist nicht das ist so, dass es in Stein gemeißelt ist, aber ich hätte jetzt nicht ein Problem, dass wenn nächstes Jahr der Uwe diese Binde wieder übernimmt.
Mhm. Macht das bei euch der Trainer oder ist das eine Wahl vom Mannschaftsrat? Oder?
Dieses Mal war es der Trainer, der das so entschieden hat. Ja. Mhm. Es liegt ja schon auf der Hand, dass ein Rückraum mit auch Wortführer ist, aber das ist nicht so, dass es nur ein Wortführer gibt. Also wenn man jetzt unsere Mannschaft sieht, wir haben so viel Erfahrung in unserem Team und da gibt es eigentlich selten wirklich Momente, wo dann ein Wort gefragt ist, sondern da ist man im Plenum unterwegs und da sagt jeder was. Und deswegen glaube ich schon, dass es jetzt nicht gerade mir auf den Leib gemeißelt ist.
Ihr habt ja auch so viele andere, ne? Pettersson und Guardiola sind ja viele erfahrene Spieler. Ne? Ja. Wenn du dir einen Spieler vom DHB-Team aussuchen dürftest, den du in die Schweiz mit rübernehmen darfst, wer wäre das?
Puh. Das ist schwer. Das ist echt schwer. Ja gut, so ein Julius Kühn, so ein Shooter wäre schon schön. Oder ein Steffen Fett. Mhm. Einfach einer, der da auf die Kiste rotzt. Das wäre schon nicht schlecht für uns. Der würde uns gut tun.
Da muss ich jetzt noch einmal, er hat jetzt auch viel Verletzungen gehabt, aber man hat so das Gefühl gehabt, Steffen Fett, Andi Schmid, das könnte ja ein Gespann sein, was die ganze Liga kaputt schießt. Braucht ihr noch ein bisschen oder warum ist das die Saison noch nicht so explodiert, wie man das vielleicht erhofft hätte?
Oh, jetzt noch zum Ende, so schwierige Fragen.
Ja, irgendwann müssen sie ja kommen.
Ja, also es wird auch funktionieren. Also bin ich fest davon überzeugt, dass es nächstes Jahr funktionieren wird. War eine schwierige Zeit für Steffen, hat mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, war vielleicht nicht klare Nummer 1. Vielleicht braucht er das, dass er die klare Nummer 1 ist, dass er das Vertrauen kriegt. Ist eine neue Situation für ihn. Hat vielleicht ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gebraucht. Ich muss mein Spiel auch ein bisschen anpassen. Mhm. vielleicht ein bisschen mehr auf ihn spielen, dass er die Situation bekommt. Also es ist irgendwo, die Wahrheit liegt dazwischen, irgendwo. Und das wird funktionieren, weil Steffen ist ein richtig guter Spieler, hat eine Qualität, die nicht viele Spieler haben auf dieser Welt. Der kann wirklich von 19 Metern kann er die Dinger einschweißen. Mhm. Und deswegen wird er für uns extrem wertvoll sein. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn er das Selbstvertrauen hat und wenn er die Unterstützung, den Support hat von allen, dass er dann funktionieren wird.
Freuen wir uns drauf, wenn das, also auch aus deutscher Sicht, freuen wir uns sehr drauf, wenn das noch viel besser wird nächstes Jahr. Machst du in der Mannschaft bei den Löwen, also Kapitänsamt ist ja schon was Großes, aber bist du noch sowas wie, dass du dich um die Musik kümmerst in der Kabine oder die Mannschaftskasse oder so? Hast du da noch irgendeine Rolle?
Ich bin Ballpumpenwart.
Also, wie, die musst du immer einkassieren und gucken, dass wir hier da sind, oder?
Ja, ich muss die Ballpumpe dabei haben. Also ich bin Spielballchef. Und das ist verbunden mit der Ballpumpe und deswegen, das ist mein Job.
Wobei, ich habe mal gehört, du lässt lieber Luft raus, als dass du viel reintust.
Ja, das ist ja klar, das macht ja jeder Spieler mittlerweile gerne. Also niemand spielt gerne mit dem Stein, sonst früher haben sie mit Steinen gespielt und heute spielt man halt mit Handbällen. Ja, das ist der große Unterschied.
Ich habe das auch immer gehasst. Ey. In manchen Hallen hatten die echt so, wie du sagst, so einen Stein. Ja, aufgepumpt bis zum Ende, kann kein Mensch greifen, vor allem Kinder nicht. Der bessere Kreisläufer für dich, also im Zusammenspiel natürlich auch mit dir, Pekeler oder Kohlbacher?
Da ich weiß, dass wahrscheinlich beide das hören werden, sage ich eine Mischung zwischen beiden. Also das sind beides überragende Kreisläufer. Peke ist ganz ein anderer Typ als er, als Kohli. Kohli ist ja, mit seinem Körper natürlich eine extreme Kante. Peke ist, ist halt ein bisschen mehr geschmeidig, sage ich mal. Mhm. Läuft mehr, bewegt sich mehr in die Räume rein, aber Peke ist unglaublich intelligent. Also der hat wirklich alles, der kapiert alles auf Anhieb. Also der hat wirklich Handball komplett verstanden, ob das hinten wie vorne ist und hat eine unglaubliche Entwicklung genommen in den letzten Jahren. Und Kohli ist am Anfang seiner Entwicklung und ist schon so gut. Also es sagt auch einiges, was die nächsten Jahre mit ihm noch gehen kann.
Das ist fast beängstigend, ne? Man denkt ja, also, schon, ist gar nicht 22 oder wie alt ist er? Also er ist ja noch so jung. Und kann schon so viel.
Er ist ein guter.
Krasses Talent. Ja, also ein Unentschieden hier. Ich glaube, das kann man in dem Fall auch mal in Ordnung gehen lassen. Jetzt brauche ich aber eine klare Antwort. Rogisch oder Schmied, wer ist der größere Partyhengst von euch beiden? Das kannst du nicht wieder beide sagen. Diesmal musst du dich entscheiden.
Ja, also wir sind beide keine Partyhengste.
Also, du hast doch eben gesagt, dass du es gerne mal krachen
willst. Ja, Partyhengst ist für mich, wenn du jedes zweite Wochenende rausgehst.
Ach so, das bin ich ja nicht. Der Stefan Kretschmer quasi.
Ja, so einmal die Woche eher. Nee, also dann, ja, ich kann mich bezeichnen. Nicht Partyhengst. Partyhengst klingt komisch, aber.
Aber du kannst gut feiern,
ja, sagen wir es so. Würde ich schon so sagen.
Ihr habt ja zusammen, oder ich weiß, ich glaube dieses Jahr nicht mehr, aber ihr habt ja immer noch in einem Zimmer zusammen geschlafen, obwohl er schon ja eine Weile dann nicht mehr Spieler war. Ist das eigentlich schwierig, mit dem Chef in einem Zimmer zu schlafen?
Ja, ist schon ein bisschen, wenn man jetzt von außen drauf schaut, schon ein bisschen komisch. Aber Olli ist für mich halt immer noch irgendwo durch Spieler. Mhm. Und wir hatten die letzten 5, 6 Jahre das Zimmer geteilt. Und dann hat sich immer so ergeben, das war dann so als Aberglaube auch, dass es ja gut funktioniert hat. Mhm. Obwohl es eigentlich nicht funktioniert hat, weil Olli ist ein unglaublicher, ja, also der schnarcht unfassbar.
Oh, da könnte ich auch nicht mit.
Da hat der EDK in Waldorf hat da viel Geld gemacht, mit, dass ich da jede zweite Woche wieder neue Ohrenstöpsel kaufen musste. aber jetzt ist das beendet, das Thema.
Okay, wer ist denn jetzt der Zimmerpartner eigentlich?
Nächstes Jahr wird es Grötzki, Patrick Grötzki wird es.
Ah, okay. Ja. Ihr kennt euch ja auch schon ewig, ne? Seit du gekommen bist, ja. Ein Schweizer muss ich natürlich fragen. Raclette oder Käsefondue?
Raclette. Aber Schweizer Raclette. Nur mit Käse und Kartoffeln.
Ah, okay.
Also kein Fleisch oben und nichts auf diese Weise. Also
Raclette, auch so richtig vom Leib abgestrichen.
Das ist, genau, das ist Raclette.
Machst du sowas zu Hause?
Nein. Also ich habe auch so klassisch halt diese Ofen mit diesen kleinen
Pännchen da.
Pännchen.
Ja. Ja, okay. Weil du ja über Federer haben wir gesprochen, brauche ich nach dem nicht mehr fragen. Aber Rafael Nadal oder Novak Djokovic?
Novak Djokovic.
Weil?
Weil er für mich der komplettere Spieler ist und ja, auch ein eleganter Spieler.
Federer-ähnlicher
quasi. Federer-ähnlicher, ja, finde ich auch. Und Nadal ist für mich zu, wie soll ich sagen, zu kräftig,
ja,
zu massiv. Du bist
viel über Power.
Ne? Power. Ja, ja, ja. Also Djokovic ist schon eher als Nadal.
Jetzt die obligatorische Schlussfrage. Wen würdest du als nächstes, jeder hat uns bisher wen empfohlen, wer so kommen soll in den Podcast. Was glaubst du, wen sollten wir mal einladen, mit wem lohnt es sich eine Stunde über Handball und das Leben und den Menschen zu reden?
Ja, also ich glaube, Henrik Pekele wäre schon ein geeigneter Gast. Mhm. Ich weiß zwar nicht, ob du so viel, brauchst wahrscheinlich 2-3 Stunden Vorlaufzeit, dass du ihn ein bisschen erwärmt hast, dass er wirklich auch was erzählt.
Weil ist der so nordisch kühl, oder?
Ja, er ist schon eher zurückhaltend, introvertiert unterwegs, aber wenn man ihn dann so richtig kennt, ich glaube, wenn du da 2 Stunden vorher mit ihm ein bisschen quatscht und dann erst das Gerät einschaltest, dann wird das gut kommen.
Okay, dann muss ich das merke ich mir. Mit dir hat das auf Anhieb gut geklappt. Ne? Wir haben eigentlich angemacht und direkt losgeredet. Das war wunderbar. Andi, vielen, vielen Dank. Das Dankeschön. Hat echt eine Menge Spaß gemacht. Waren viele auch tiefe Einblicke. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bleibt dran bei dem Zeug. Ihr wisst, abonniert das und schreibt uns Kommentare und erzählt eurer Oma davon, dass es diesen Podcast gibt. Oder vielleicht besser euren Freunden, die hören es wahrscheinlich eher noch. Genau, das war's schon wieder mit dieser Episode. Aber wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt und ja, gebt uns Feedback und so weiter. Bis das nächste Mal bei Hand aufs Herz.
Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.